Einen guten Morgen.
Jeder von euch hat hoffentlich so ein Blatt, wenn nicht, hinten lägen noch welche auf dem Stuhl. Das ist der Text, mit dem wir uns heute befassen wollen. Kolosser 1, Vers 13 bis 20. Zum Text selbst komme ich gleich. Ich möchte nur erst zum besseren Verständnis und zum besseren Hören auf die Akzente ein paar einleitende Erläuterungen voransetzen. Dieser Text basiert auf einem sogenannten Christushymnus, einem als Christushymnus bezeichneten Text, der vom Briefschreiber in diesen Brief mit aufgenommen wurde, weil er nämlich ein Problem adressiert, das in Kolosse zu behandeln war. Den Hymnus kann man sich vielleicht als ein Vortragsgedicht oder wohl eher als ein Lied vorstellen, so ähnlich wie wir es heute mit Anbetungsliedern kennen. In diesem Hymnus und in dem, was der Briefschreiber von sich aus noch ergänzt, wird uns Christus in seiner Position, in seinem Wesen, seiner Bedeutung und seiner Rolle im Kosmos, also in der Schöpfung einerseits, und wenn ihr schon mal einen Blick darauf werft, in der Gemeinde, dem Leib Christi, andererseits vorgestellt. Dies gliedert sich in zwei Abschnitte, in die Strophe 1 und die Strophe 2. In der ersten geht es um den Kosmos, in der zweiten um die Gemeinde. Christus wird uns hier, in dem, was ich eben sagte, in seiner Bedeutung, seiner Rolle, seinem Wesen vor Augen gemalt. Der Rest des Briefs ergibt sich gewissermaßen von selbst aus dem, was hier gesagt wird. Und er findet seine Anwendung dann insbesondere bei den konkreten Problemen, die die Kolosser hatten. Diese hatten nämlich offenbar ganz bestimmten Engelslehren und Engelsverehrungen Gehör geschenkt, in der trügerischen Hoffnung und Erwartung auf diese Weise einen besseren, direkteren Zugang und sonstige Vorteile verschaffenden Zugang zu Gott zu erhalten. Sie dachten, wir gehen sozusagen über diese Vermittler zu Gott. Man darf erwarten, dass dieser Hymnus, von dem hier die Rede ist, in der jungen Christenheit eine gewisse Bekanntheit hatte. Zunächst noch meinerseits eine kurze allgemeine Vorbemerkung zur Entwicklung der Theologie im Neuen Testament und in der jungen Kirche überhaupt, eine Entwicklung, die auch bis heute noch nicht zu Ende ist. Die Jünger hatten Jesus, ich möchte mal sagen, handgreiflich erlebt. In 1. Johannes 1, Vers 1 heißt es dazu, das Wort, wir haben es betastet. Sicher gab es schon in der gemeinsamen Zeit mit dem Herrn theologische Diskussionen, Spekulationen. Denkt nur mal darüber nach, über den Streit, den die Jünger hatten, wer denn nun rechts und links neben Jesus sitzen darf. Ein rechtes Verständnis dessen, was ihnen denn hier geschehen war, wer dieser Jesus war, übrigens der Titel dieser Predigt, mit wem sie den Tag geteilt hatten, das wurde der Gemeinde im wahrsten Sinn im Rahmen einer Götterdämmerung erst nach und nach klar. Ihnen dämmerte erst Jahrzehnte und Jahrhunderte nach diesem Ereignis, was da eigentlich geschehen war in ihrem Umfeld in Nazareth, in Galiläa mit diesen Jüngern. Das wurde erst im Nachgang verarbeitet, theologisch in Rahmen gesetzt, in Worte gefasst. Und eines dieser Ergebnisse ist eben jener Christushymnus, sozusagen ein Glaubensbekenntnis der jungen Kirche, wenn man so will. Das kennen wir alle. Wir hatten ein Gespräch, eine Begegnung mit dem Nachbarn, mit dem Chef. Und erst im Nachhinein dämmert uns, war das jetzt schon die angekündigte Kündigung oder was hat er da eigentlich genau gesagt? Oder hat der Nachbar das ernst gemeint, dass ich sein Auto zum halben Preis kriegen kann, nur weil es ihm die Farbe nicht gefällt? Im Nachhinein werden uns bestimmte Worte und Begegnungen in ihrer vollen Bedeutung erst bewusst und klar. Und so auch hier, die junge Kirche verarbeitet das, was geschehen ist, und erst nach und nach dämmert ihnen, wer dieser Jesus wirklich ist. Selbst Jesus wies ja selbst seine Jünger darauf hin, dass sie jetzt noch nicht alles verstehen können. Und der Geist, ich ergänze selbst, nach und nach sie in alle Wahrheit leiten würde. Für mich ist es daher selbstverständlich, dass ich erst über Jahrzehnte und Jahrhunderte eine Antwort verdichtet und ein gemeinsames, die Kirche umfassendes Aha-Erlebnis herauskristallisiert auf eben jene Frage, wer war, ja genauer, wer ist dieser Jesus? Der Christushymnus, jetzt kommen wir zum Papier, hat eine innere Symmetrie. Ihr erkennt das schon an den Farben, die ich ein bisschen hervorgehoben habe, an den Einrückungen, an den wiederholten Formulierungen. Das kommt ja oft so vor in Liedern, in Versen, in Reimen. Mit gleichen Formulierungen und Satzeinleitungen wird die Bedeutung des Sohnes, denn um ihn geht's genau hier, in Strophe 1 zum Kosmos und in Strophe 2 in Bezug zur Gemeinde besungen. Das mag je nach Übersetzung im Deutschen nicht unbedingt so klar hervortreten. Unten drunter habe ich das gesetzt, was davor kommt. Spaßhalber mal andersrum. Diesem Hymnus geht voraus, ich lese vor, dankt dem Vater, der euch zum Anteil am Los der Heiligen, dem Licht bevollmächtigt hat, der uns aus der Macht der Finsternis herausgerissen und in die Herrschaft des Sohnes seiner Liebe versetzt hat, indem wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden haben. Also unten, ne, auf dem Blatt. Der Vater hat uns in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Wir denken vielleicht oft, Jesus musste ans Kreuz gehen, er musste Gott ein Opfer bringen, ja ihn gewissermaßen besänftigen, ihn überzeugen. Wir alle kennen das Bild vom Richter und dem stellvertretenden Opfer, also uns loseisen, dafür sorgen, dass die Richtlinien Gottes für uns außer Kraft gesetzt werden. Und das alles hat seine Berechtigung, wenn man in diesen angesprochenen Bildern denkt. Bei uns hinterlässt es aber manchmal vielleicht so ein bisschen den Geschmack, als müsse Gott überzeugt werden, dass er uns annehmen soll. Info 1, Halleluja. Ja, das stimmt. Jesus hat das für uns erreicht. Info 2, eben der Text. Nein, Gott muss nicht bestochen werden. Er selbst ist auf unserer Seite. Ich lese nochmal, wer es vielleicht eben überhört hat, lasst den kleingedruckten Einschub mal weg. Danket dem Vater, der uns aus der Macht der Finsternis herausgerissen und ins Reich seines Sohnes, seines geliebten Sohnes versetzt hat. Hey Freunde, gute Nachrichten. Gott, der Vater, hat uns in das Zimmer seines Sohnes reingelassen. Der Vater und der Sohn ziehen am gleichen Strang, und zwar am gleichen Ende. Da ging es nicht um einen Fight, einen Kampf, den der Sohn mit dem Vater hätte ausführen müssen und dass am Ende der Sohn den Vater überzeugt hat, uns anzunehmen. Nein, der Vater selbst hat uns ins Reich seines Sohnes versetzt. Natürlich auf der Basis dessen, was am Kreuz geschehen ist. Aber der Sieg musste nicht gegen den Vater erkämpft werden. Der Feind ist der Ankläger, nicht der Vater. Wir tragen manchmal, glaube ich, immer noch und immer wieder mal so ein Bild von diesem gestrengen Richter mit uns herum, der auf seinen Paragraphen und Geboten sitzt und den der Sohn erst überzeugen muss, gnädig mit uns zu sein. Nochmal, nein, dankt dem Vater, der uns aus der Macht der Finsternis herausgerissen hat und ins Reich des Sohnes versetzt hat. Gott selbst ist der Gnädige. Für uns aber ist Gott, obwohl wir ihn schon lange kennen, immer noch der Ferne, der Unnahbare, der Unbekannte, im biblischen Wort der Unsichtbare. Und das leitet jetzt genau zu den anderen Versen über. Christus. Christus ist das Bild, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ein Bild, ein Abbild, das ist im Altertum ein dem Original sehr nahe kommendes, ja sozusagen vertretendes. Nicht so, wie wir heute ein Bild meinen, das eben nur irgendwie zweidimensional ist und an das dreidimensionale Original schlecht herankommt. In moderner Sprache würde man vielleicht sagen, statt Bild, jetzt wird's gefährlich theologisch, eine Kopie. Das löst natürlich viele falsche Assoziationen hinsichtlich der Dreieinigkeit aus. Mir geht es aber hier um das Verständnis dieses Wortes. Bild meint hier etwas ganz dem Original Entsprechendes. Wer mich sieht, sieht den Vater, fällt uns dazu ein. Besser kann man es kaum ausdrücken. Das ist damit gemeint. Ich will es nochmal auf eine andere Weise zur Sprache bringen. Der Sohn zeigt den Unzeigbaren. Gott hat das Kunststück fertiggebracht, das, was nicht gesehen werden kann, sichtbar zu machen. Aber auch das nur stückweise, wie wir noch sehen werden. Warum geht es denn eigentlich beim Sehen, bei einem Bild? Nun, es geht doch darum, etwas zu erkennen. Gott hat keine äußere Gestalt, er ist Geist. Mit dem Sohn, der aus Gott hervorgegangen ist, beginnt Gott sich mitzuteilen. Am Ende sich der Schöpfung zu erkennen zu geben, indem er ihr den Sohn überlässt, ihn, also der Schöpfung, ihr sendet und so in ihr selbst erkennbar wird. Als Wissenschaftler verstehen wir einen unverständlichen Zusammenhang dann besonders gut, wenn wir uns davon ein Modell, eine innere, in der Wissenschaft auch eine mathematische Vorstellung machen. Das Modell hilft uns, die Wirklichkeit zu verstehen. Nicht nur die vordergründigen Ereignisse, nicht nur die Geschehnisse zu sehen, ohne einen inneren Zusammenhang dessen, welche Kräfte da am Wirken sind. Das war auch das Thema in Kolosse. Und ist auch heute noch immer Thema in jedem Jahrmarkt-Budenzauber, in jedem Horoskop. Die geheimen Wirkzusammenhänge, die möchte man verstehen. Da bieten sich doch Throne, Herrschaften, Gewalten, Mächte geradezu an. Möchten wir denn nicht verstehen, wer da an den Strippen zieht? Wieso jetzt gerade dies und jenes passiert ist? Wieso Freundin X den Unfall, Onkel Z die Krankheit bekommen und ich gestern meinen Schlüssel vergessen habe? Wenn man einen direkten Zugang zu denen hätte, die die Fäden ziehen, das wäre doch was. Nochmal zur Wissenschaft. Ein Modell, man sagt auch in der Wissenschaftssprache eine Theorie, erklärt uns etwas. Ist nicht etwas, was man nicht weiß, sondern gerade das genaue Gegenteil. Sie erklärt uns etwas. Seit sich die Theorie der Plattentektonik von Alfred Wegener durchgesetzt hat, also der Tatsache und der Beschreibung dessen, dass sich die leichteren Gesteinskontinente auf dem schweren, flüssigen Metall auf dem Erdmantel schwimmend bewegen und aneinanderstoßen und reiben können, verstehen wir nicht nur, wie Vulkane und Erdbeben funktionieren, wir verstehen jetzt, was sie eigentlich sind. Seit wir etwas wissen von Elektronen, von elektrischen Ladungen, von Strom, von Magnetfeldern, seit wir da dank Clark Maxwell eine Theorie der Elektrodynamik haben, wo die genauen Wirkungen im Gegensatz zur Plattentektonik durch Gleichungen sogar im Detail berechenbar sind, seitdem können wir die Wirkungen und das Geschehen bei Blitzen nicht nur erklären und verstehen, ja sogar berechnen. Wir verstehen jetzt sogar dank dieser Theorie und dank des Modells noch etwas ganz anderes, nämlich den Donner, für den die Germanen noch einen eigenen Gott anschaffen mussten. Wir verstehen jetzt, was ein Blitz seinem Wesen nach ist und was er tut. Das genau macht den Unterschied zwischen reiner Beobachtung von äußeren Phänomenen, der Beschreibung von Ereignissen und einer Theorie, einem Modell, einem Bild. Ich habe hier mal ein mini kleines Experiment mitgebracht. Ihr seht, da bewegt sich etwas scheinbar völlig ohne Einfluss. Und natürlich habt ihr alle eine Ahnung, was ich da tue, dass ich im Hintergrund einen anderen Magneten habe, mit dem ich das hier hin und her schiebe. Das heißt, durch eure Kenntnis, durch euer Wissen über Magnetismus könnt ihr erklären, was ihr seht und seht nicht nur einfach irgendein sich scheinbar willenlos und von selbst bewegendes Objekt. In diesem Sinne, Jetzt nähern wir uns wieder dem Text. In diesem Sinne sehen wir in der Schöpfung vor uns Dinge, Ereignisse, Geschehnisse. Wer hat nicht schon gehört von Menschen, die dann Gott verantwortlich machen für alles, was sie nicht verstehen und nicht wollen? Der Sohn aber ist das Bild des unsichtbaren Gottes, das Modell Gottes im wirklich übertragenen Sinn dieses wissenschaftlichen Sprachgebrauchs, mit aller Vorsicht. Er ist das Abbild. Und weil Jesus eben als Mensch in unsere Welt hineingetreten ist, mit uns gelebt, mit uns gegessen, mit uns geheilt und gewandelt ist, verstehen wir nun besser, wie Gott ist, wie er denkt, wie er handelt, was ihn antreibt und was seine Motive sind. Denkt doch mal an die Zurechtweisungen der Jünger, als sie Feuer vom Himmel regnen lassen wollen. Er hat uns seine Art vorgelebt und uns damit die Art Gottes vor Augen gemalt. Der Sohn, so heißt es hier in unserem Text, ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Man kann auch sagen, vor aller Schöpfung. Wir haben eben die alttestamentliche Sprüche 8 Verse gehört, in der von der Weisheit die Rede ist, die etwas ganz, ganz Ähnliches aussagt. Wir lernen hier etwas, was die Theologen die Präexistenz Christi nennen, oder die Präexistenz des Sohnes. Die Existenz des Sohnes beginnt eben nicht im Stall in der Krippe. Nein, noch überhaupt bevor der erste Lichtstrahl einer Sonne am Himmel erschien, noch bevor das erste Atom in die Welt kam, noch bevor der Urknall sich auf den Weg machte, da war der Sohn geboren, nicht geschaffen. Er ist nicht Teil der Schöpfung, sondern Mitschöpfer. Das haben wir eben von der Weisheit gehört. Die Weisheit, griechisch Sophia, daher kommt auch die Philosophie, die Liebe zur Weisheit, war mit Gott an der Schöpfung beteiligt, so sagt uns das Alttestamentliche. Und hier, ja, wenn wir das so ein bisschen hören, und auch in Hiob gibt es eine ähnliche Stelle am Ende, wenn wir das hören, dann haben wir den Eindruck, wir schauen so ein bisschen in die Konstruktionsstube, in die Werkstatt Gottes bei der Schöpfung. Wenn ihr das zu Hause nochmal in Ruhe lest, dann setzt doch mal, Claudia hat darauf hingewiesen, statt der Weisheit Christus ein in den Text. Und ihr versteht und lernt und merkt, von wem hier die Rede ist. Das meinte ich vorhin mit dem Aha-Effekt der Kirche. Auf einmal wurden diese Stellen des Alten Testaments verständlich. Es wurde ein Schuh draus, wie man so schön sagt. Der verborgene Christus im alten Bund. Alles hat seinen Bestand, so sagt uns der Text, in ihm, in Christus. Die gesamte Schöpfung wird durch Christus getragen. Die Schöpfung, so möchte ich es ganz modern ausdrücken, der Kosmos ist wie ein laufendes Programm in einem Riesencomputer. Wenn Christus den Stecker zieht, dann ist's aus mit dem Programm. Und wem jetzt hier Assoziationen zur Matrix kommen, ja, das ist beabsichtigt. Dazu nur eine ganz kurze Anmerkung. Die Quantenphysik, die eine Theorie, die uns aktuell die beste Kenntnis darüber gibt, wie dieser Kosmos im Innern funktioniert, und die Informationstheorie haben formale mathematische Parallelen. Und fast immer, wenn in der Physikgeschichte solche formalen mathematischen Parallelen zutage getreten sind, dann hat sich später herausgestellt, dass da mehr dahinter steckt. Dass es eine Wahrheit dahinter gab, die es noch zu formulieren galt, die noch zu entdecken ist. Und es deutet etliches darauf hin, dass auf einer viel tieferen Grundlage als das, was wir bisher kennen, die kleinsten Bausteine, die Teilchen, die Kräfte, die Quarks und so weiter, dass auf einer viel tieferen Grundlage die Essenz des Kosmos etwas ganz anderes ist, nämlich Information. Und wem jetzt nicht die Worte "im Anfang war das Wort" aus Johannes 1 einfallen und "alle Dinge sind durch das Wort gemacht, ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist", dem ist fast nicht zu helfen. Aus der Physik kann man sagen, ist hier das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber aus dem Glauben ahnen wir schon, was da am untersten Grund der Schöpfung, ja, wer am untersten Grund der Schöpfung auf uns wartet. Weiter heißt es im Text, jetzt springen wir zum zweiten Teil, zur zweiten Strophe. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und ihr merkt, ich habe das gelb unterstrichen, dieser Satz ist ein Einschub, der aus der Symmetrie herausfällt. Ein Ausreißer. Und das ist es ja auch. Die Auferstehung ist ein aus jedem Rahmen herausfallende Ausnahme, aus jeder Regelmäßigkeit herausfallend ist die Auferstehung aus den Toten auch aus dem Rahmen dieses symmetrischen Textes herausfallend etwas Außerordentliches, dass Christus sein Leben gegeben und wiedergenommen hat. Das stand in seiner Macht. Auf diese Weise ist er der Erste der neuen Schöpfung. Die Welt wird neu durch ihn. Er gestaltet sie neu. Er ist der neue Adam, der wahre Mensch nach Gottes Bild. Aber eben nicht allein, wo der Erste ist, da ist eine Verheißung. Der Erste kann man nur sein, wenn weitere folgen. Wir sind es. Wir sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Alle Herrschaftsstrukturen, seien sie jenseitig, unsichtbar, himmlisch oder diesseitig, die hier aufgezählten Throne, Herrschaften, Gewalten und Mächte, sind der Herrschaft dieses Sohnes untergeordnet. Wir müssen uns nicht an Engelmächte wenden, an die unbekannten Kräfte. Nein, wir haben direkten Zugang zum Thron. In der Gemeinde, dessen Haupt Christus nun ist, beginnt diese neue Schöpfung ihre Wirkung zu entfalten. Hier wird gleichsam der Leib jetzt zum Modell, zur Theorie, zum Bild über Gott, um sein Wesen zu illustrieren und hinauszutragen in alle Ecken des Kosmos. Er, der Erste aus den Toten, ist nun auch hier zum Vorreiter, zum Vorbild des neuen Menschen geworden und ist dies durch Neu- und Umgestaltung der zu ihm Gehörenden. Und weil sein Sieg vollkommen ist und niemand ihm den Sieg rauben darf, ist er der Allversöhner. Das sagt uns Vers 19 und Vers 20. Durch seine Tat hat er die Mittel aller heimzuholen. Bei ihm ist wahrlich aller Trost. Bei ihm ist nichts verloren. Alles ist bei ihm aufbewahrt. Er ist der Gott allen Trostes, der Herr aller Herren, der Friedefürst, der allem Leid die Spitze nimmt, der Erste und der Letzte. Niemand kann ihm die Herrschaft streitig machen. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn und auch nicht über die Seinen. Er ist der Herr über das Leben, ja, er ist der Herr des Lebens. Und dieses Leben gibt er, wem er will. Dieses Leben gibt er dem, der will. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Amen. Ich muss noch was nachtragen, es tut mir leid. Ich habe gerade bemerkt, ich habe völlig vergessen, den Text selbst vorzulesen. Etwas, was eigentlich überhaupt nicht passieren darf. Ich möchte gerade den Text noch lesen, damit wir ihn tatsächlich vor Augen haben. Gehört natürlich dazu. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne, Herrschaften, Gewalten, Mächte. Durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen, denn er ist vor allem und alles hat in ihm Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten. Und damit ist er in allem, damit er in allem der Erste würde. Denn in ihm gefiel es, aller Fülle Wohnung zu nehmen und durch ihn auf ihn hin alles zu versöhnen. Frieden schaffend durch das Blut seines Kreuzes, es sei dem auf der Erde, es sei dem im Himmel.